10 Jahre sind bald vergangen, seit in Kolumbien die Guerillagruppe FARC und der kolumbianische Staat ein Friedensabkommen unterzeichnet haben. Wie steht es heute um den Frieden in Kolumbien und was ist aus der ehemaligen FARC-Guerilla geworden, die damals ihre Waffen abgab? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Christian Konde. Die FARC sind nach dem Friedensabkommen 2016 als eine eigene politische Partei aufgetreten. Wo steht die Partei heute, 10 Jahre nach dem Friedensabkommen?
Ja, man muss eigentlich sagen, die steht kurz vor ihrem Ende. Droht sie ein bisschen in der Versenkung zu verschwinden. Jetzt gerade vor rund einem Monat waren ja Kongresswahlen wieder in Kolumbien Anfang März. Und die FARC-Partei, die heute Comunes heißt, hatte nur eine einzige Kandidatin aufgestellt, die auch lediglich so 10.000 Stimmen nur bekommen hat, das heißt weit unter 1%. Das ist nicht nur ein sehr enttäuschendes Ergebnis, sondern hat auch ganz konkrete Folgen, weil die Partei dadurch nach der kolumbianischen Gesetzgebung ihre Rechtspersönlichkeit verliert und die politischen BeobachterInnen in Kolumbien sprechen eigentlich davon, dass dieses politische Projekt jetzt zu einem Ende gekommen ist.
Und wie kam es dazu?
Naja, ich glaube, da müssen wir zurückschauen in die Vergangenheit. 2016 mit dem Friedensabkommen haben sich rund 13.000 Mitglieder der damaligen FARC-Guerilla demobilisiert. Und dann sind die FARC erst unter dem Akronym auch FARC, das haben sie beibehalten, später dann, wie gesagt, unter dem Namen Comunes aufgetreten. Und dann Teil des Friedensabkommen war eben die politische Teilhabe und es wurde da vereinbart, dass die Partei, also die FARC-Partei, dann über 2 Legislaturperioden jeweils 5 Sitze im Senat und im Repräsentantenhaus bekommt. Und dadurch hatten die FARC-Kandidatinnen eigentlich einen festen Platz. Sie standen, also sie konnten gewählt werden, aber es war gar nicht notwendig, dass sie überhaupt Stimmen überhaupt bekommen. Und das war natürlich schon ein Problem. Sie haben die Wählenden in Kolumbien haben ihre Stimme dann einfach anderen KandidatInnen gegeben, weil sie ja ohnehin im Parlament oder im Kongress waren. Und die Gründe dafür, dass die Partei insgesamt und das politische Projekt der Partei der Guerilla gescheitert ist, sind sehr vielfältig. Es gab schon während und dann nach dem Friedensprozess auch zahlreiche Abspaltungen. Ich denke, da werden wir auch im Laufe des Gesprächs noch drauf zurückkommen. Andererseits haben die FARC dann auch ein bisschen ihr eigenes politisches Potenzial überschätzt. Also ihr bewaffnetes Potenzial war höher als ihr tatsächliches politisches Potenzial. Auch die Ablehnung der Bevölkerung haben sie dann gleichzeitig unterschätzt. Also sie hatten geglaubt, sie haben ein viel besseres Standing innerhalb der kolumbianischen Bevölkerung. Und das hat dann auch dazu geführt, dass andere Teile der politischen Linken die FARC-Partei nicht mitgenommen haben. So ist die FARC-Partei, also Comunes, eben nicht Teil des Linksbündnis Pacto Histórico, heute die größte politische linke Kraft in Kolumbien. Das ist ein bisschen paradox, weil gerade durch die Demobilisierung der FARC und durch den Friedensprozess haben sich eben politische Räume geöffnet für linke Kräfte in Kolumbien, auch innerhalb der Institutionen. Das hat so ein bisschen den Weg frei gemacht für die Linke. Wie gesagt, der Pacto Histórico ist auch stärkste Kraft jetzt zum zweiten Mal geworden im Parlament. Und es hat dann jetzt auch ja der erste linke Präsident in Kolumbien regiert, Gustavo Petro. Aber die FARC-Partei selber hat davon eigentlich überhaupt nicht profitiert.
Ja, du hast es erwähnt, Anfang März waren Parlamentswahlen. Wie sind die denn abgesehen von dem schwachen Ergebnis der ehemaligen FARC ausgegangen?
Ja, wie gesagt, der Pacto Histórico, das Linksbündnis, hat wie schon vor 4 Jahren die meisten Sitze errungen im Senat und im Repräsentantenhaus. Sie haben nochmal 5 Sitze im Senat dazu gewonnen, im Repräsentantenhaus 2 Sitze dazu gewonnen. Und dadurch ist der Pacto, wie er kurz genannt wird, einfach die stärkste Einzelpartei. Aber sie sind natürlich auch weit entfernt von einer absoluten Mehrheit. Das war das eine Ergebnis. Und das andere wichtige Ergebnis war, dass einfach auch die Rechte nochmal stark geworden ist. Die Rechtspartei Centro Democrático ist nochmal gestärkter aus den Wahlen hervorgegangen, ist zweitstärkste Kraft geworden, hat weitere Sitze im Kongress errungen. Und mit anderen rechten und konservativen Parteien sind dann eben jetzt auch Bündnisse in der neuen Legislaturperiode ab Mitte des Jahres dann möglich.
Im Mai findet dann auch die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Der aktuelle Präsident, der Linke Gustavo Petro, hatte ja eine Politik des in Anführungszeichen totalen Friedens versprochen, um auch mit anderen bewaffneten Gruppen Frieden zu schließen und deren Demobilisierung zu erreichen. Und dieser Versuch gilt jedoch als gescheitert. Weißt du warum?
Naja, ich glaube, da muss man ein bisschen zurückgehen. Die FARC waren eine sehr große Gruppe mit mehr als 13.000 Kämpfern, die sich ja demobilisiert haben vor 10 Jahren. Und in den Territorien, in den Regionen, wo sie sehr präsent waren, haben sie eine Lücke hinterlassen, ein Machtvakuum hinterlassen. Und dieses Machtvakuum sind dann eben andere Gruppen reingestoßen. Es gab Abspaltungen von der FARC. Es gibt heute mindestens 3 Dissidentengruppen. Dann kommt noch die ELN-Guerilla dazu. Dann noch die paramilitärische Gruppe Clan del Golfo, oder die auch Autodefensas Gaitanistas genannt wird. Das heißt, all diese bewaffneten Gruppen haben heute nach letzten Erhebungen so um die 27.000 Mitglieder. Und 2025 war jetzt auch das Jahr mit den meisten bewaffneten Auseinandersetzungen seit Abschluss des Friedensabkommens. Und es hat jetzt Versuche gegeben, mit dieser Politik des totalen Friedens, eben mit diesen Gruppen auch zu einem Friedensabkommen zu gelangen. Das ist aber nur teilweise, noch nicht mal teilweise, also nur in Ansätzen gelungen. Es gibt momentan noch 2 Verhandlungsprozesse, einmal mit eben dieser paramilitärischen Gruppe und mit einer der Dissidentengruppen. Warum der bewaffnete Konflikt in Kolumbien nach wie vor ein großes Problem ist, da gibt es sehr vielfältige Gründe für. Wie gesagt, die FARC haben ein großes Machtvakuum hinterlassen. Auf der anderen Seite ist es so gewesen, dass nach dem Friedensabkommen 2016 dann die darauffolgende Regierung unter Iván Duque 2018 bis 2022 nicht so sehr auf die Umsetzung der Friedensvereinbarung gesetzt hat, gerade auf sozialer Ebene, Themen, die vereinbart wurden, wie die Substitution von Coca-Pflanzungen, eine Landreform, staatliche Investitionen und einfach die Präsenz in peripheren Regionen in Kolumbien. Und in diese Lücke haben dann sehr schnell eben die anderen bewaffneten Akteure gefüllt. Dann der Drogenhandel natürlich. Die FARC waren ein wichtiger Akteur auch im Drogenhandel. Und das hat eben auch dann zu einer Neuordnung so ein bisschen geführt, dieser kriminellen Strukturen und des kolumbianischen Drogenhandels. Es sind neue Akteure auch dazugekommen. Es gibt eine neue transnationale Ebene. Ecuador ist vielen sicher ein Begriff, dass da auch die Drogengewalt angestiegen ist. Das hat indirekt auch mit den Entwicklungen in Kolumbien zu tun. Es gibt auch mittlerweile punktuelle Kooperationen mit internationalen Mafia-Organisationen, italienische Mafia, albanische Mafia, die mexikanischen Kartelle sind nicht direkt präsent, aber haben eben Allianzen mit Drogenhändlern in Kolumbien. Und das gleichzeitig ist dann eben auch die Coca-Produktion in den letzten Jahren wieder sehr stark angestiegen. Die letzte aktuelle Zahl von 2023 sind 2600 Tonnen Kokain jährlich, die produziert worden sind. Dann kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Und zwar ist es gar eben schwierig, mit so kleinen Gruppen, so Splittergruppen zu verhandeln. Die FARC waren ja in der Organisationsform sehr stalinistisch. Und dadurch ist es eben auch ein monolithischer Block gewesen, mit dem man relativ einfach verhandeln kann, weil es so eine Top-Down-Organisation ist. Das ist bei anderen Gruppen nicht der Fall und die eben auch sehr viel kleiner sind und es dann immer wieder Abspaltungen gegeben hat. Und von Seiten der Regierung gab es auch jetzt keine klare Strategie, keine Planung, keine konkrete Zielsetzung. Es hat ein rechtlicher Rahmen gefehlt. Und die kriminellen Strukturen nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten sind nach wie vor existent. Und das sind Probleme, die ja diese Politik des totalen Friedens eigentlich nicht adressieren konnte.
Würdest du also sagen, dass das Friedensabkommen mit der FARC vor 10 Jahren, dass das aus heutiger Sicht gescheitert ist?
Also gescheitert würde ich eigentlich nicht sagen. Es gibt durchaus Dinge, die funktioniert haben und die auch nach wie vor wirken. Ich habe den politischen Raum, der dadurch geöffnet wurde für andere politische Kräfte und auch für andere politische Themen und Diskussionen, schon erwähnt. Auf der anderen Seite, es sind fast 500 ehemalige FARC-Kämpfer getötet worden. Aber es gibt eine Sonderjustiz, es gibt noch immer eine Aufarbeitung der Verbrechen von beiden Seiten, also auch von staatlicher Seite, von paramilitärischer Seite, aber auch eben von Menschenrechtsverbrechen, die von der Guerilla begangen wurden. Und das ist eigentlich einzigartig, auch im Vergleich zu anderen Friedensprozessen in Lateinamerika oder auf der Welt. Wird auch sehr gelobt, diese Sonderjustiz weltweit. Es gab eine Wahrheitskommission, die auch die politischen, geschichtlichen, gesellschaftlichen Entwicklungen aufgearbeitet hat. Also als vollständig gescheitert würde ich eigentlich das Friedensabkommen nicht bezeichnen, aber es gibt Probleme, dessen Konsequenzen eben jetzt nach wie vor von Relevanz sind.
Okay, dann kommen wir am Ende noch mal ein bisschen in die Gegenwart und nächste Zukunft, denn jetzt im Mai 2026 sind Präsidentschaftswahlen. Was sind deiner Meinung nach die aussichtsreichsten Kandidaten und wie stehen die zum Umgang mit den bewaffneten Gruppen?
Es gibt momentan 2 bis 3 KandidatInnen, die reale Chancen haben, auf die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen, zumindest auch die erste Runde. Es wird wahrscheinlich auch eine zweite Runde geben, dann wenige Wochen später. Es gibt einmal Ivan Cepeda, der aus dem Regierungslager kommt, ein Linker, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, eben weiterhin eine Friedenspolitik zu verfolgen, eben diesen Ansatz mit den bewaffneten Gruppen zu verhandeln und so auch zu einer Friedenslösung zu kommen. Die Rechte hat momentan zwei aussichtsreiche Kandidaten, einmal Paloma Valencia und dann den noch extremer rechten Abelardo Espreja. Eine ihrer zentralen Punkte, die sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, ist eben genau ein Ende der Friedenspolitik, und es steht eben zu befürchten, dass Kolumbien unter einem dieser beiden Kandidaten dann als Präsident oder Präsidentin dann wieder in alte Kriegslogiken zurückfällt.
Ja, vielen Dank, Christian Conde.
Sehr gern.